Ja, liebe Freunde, hier ist wieder eine neue Folge von No Country for Old Nerds, die erste in 2022. Tim, bist du am Start?
Auf jeden Fall, Tobi. Grüß dich, Gude.
Grüß dich im neuen Jahr. Grüßt euch alle da draußen. Wir haben zwei Dinge für euch heute im Gepäck, frisch zum Start für dieses neue Jahr. Und ohne lang drum rumzureden, stürzen wir uns direkt rein. Es geht um den Bibo Barbo-Mann. Und die Frage, ist er fett oder nett?
Der ist eher fettarm, würde ich sagen, wenn man das so ausdrücken darf.
Genau, pasteurisiert. Und also für die, die noch nicht gecheckt haben, worüber wir reden, wahrscheinlich die wenigsten unter euch, es geht um die neue The Book of Boba Fett Serie, die auf Disney Plus gestartet ist. Der Tim und ich hatten schon das Vergnügen, uns damit zu beschäftigen und haben eine Meinung dazu, die wir heute hier diskutieren und mit euch austauschen werden und hoffentlich im Nachhinein ordentlich Feedback von euch dafür bekommen. Genau, ihr habt es bestimmt schon alle gehört, die Serie ist gestartet, sie wurde heiß erwartet und jetzt sind die ersten doch recht durchwachsenen Reviews da. Tim, ich denke, uns beiden geht es genauso. Wir haben das sehr unterschiedlich aufgenommen, die Serie, und
wie
wollen
immer,
nochmal,
wie immer.
Genau, und wollen heute ein bisschen darüber babbeln mit euch. Und ich würde auch gleich vielleicht kurz zum Start weg eine Sache nennen, die ich wirklich hart gefeiert habe. Und zwar, als die Folge anfängt, eigentlich irgendwie in den ersten paar Sekunden, habe ich auf Pause gedrückt, habe mich zu meiner Freundin umgedreht und habe gesagt, wenn jetzt das passiert, habt ihr dann gesagt, was passiert, wenn das jetzt ist und das jetzt wirklich kommt, dann raste ich hier gleich aus. Und dann kam es und ich habe einfach nur Party gemacht.
Ich glaube, über die ersten Folgen, also man muss ja sagen, wir haben ja nur, gibt ja bis jetzt erst 3 Folgen,
ja,
die man gucken kann. Also gibt mehr, 3 sind auf Disney Plus verfügbar. Ich glaube, wenn wir jetzt die ersten 2 Folgen mal spoilern, Tobi, es kann ja da jeder mit leben. Kannst ruhig sagen, was du sagen wolltest.
Ja, okay, also ich meine, ihr alle wisst ja, damals ist ja unser allseits beliebter Bounty Hunter oder Kopfgeldjäger, hat so einen kleinen, ja, falschen Sprung vom Schiff gemacht, sozusagen. Oder
im Hessisch wird man sagen, der ist dumm gestürzt.
Der ist dumm gestürzt, so ist es. Ja. Ich meine, auch wenn das ja nicht ganz eigentlich verantwortlich war, sondern
auf dem Dorf wird man sagen, wenn er gesoffen hätte, wäre nichts passiert.
Ja, ungefähr. Ich meine, und er wird ja auch ein bisschen geschubst, ne? Und ja, der fällt halt, also für die, die es wirklich nicht gesehen haben, die soll es ja auch geben. Im Prinzip stellt euch vor, es gibt ein fliegendes Schiff, das fährt durch so eine Wüste. Da auf dem Schiff tobt eine Riesenschlacht und da ist ein ganz krasser Bounty Hunter und der will da jemand bestimmten halt umlegen und wird aber von diesem Schiff geschmissen und landet im Schlund eines großen Monsters im Sand. Also quasi das Monster ist eigentlich nur eine riesengroße Öffnung mit Zähnen im Sandboden und da fällt er rein und normalerweise stirbt man halt, wenn man da reinfällt, weil das Viech frisst einen und verdaut einen auch. Und die Feuer und man wusste aber nie, ob der Charakter es eventuell auch überlebt hat oder rausgeschafft hat. Und das war jetzt für 30 Jahre eine offene Frage im Prinzip. Und die Book of Boba Fett Serie fängt genau in diesem Moment quasi an, wo er da reingefallen ist, mehr oder minder ein paar Minuten oder so danach. Und du siehst halt, was dann passiert, worauf man eigentlich 30 Jahre gewartet hat. Und ich habe mir halt so gewünscht, dass die genau das tun. Die Serie fängt an, er ist in dem Magen von dem Viech und kämpft sich frei und genau das passiert. Ich habe es einfach nur gefeiert. Ich bin sogar aufgestanden, weil ich nicht sitzen bleiben konnte vor Freude.
Also es ist unglaublich, das muss ich immer wieder sagen. Und wir haben ja die letzte Folge erst drüber gesprochen. Ah, warst du jetzt schon wieder, nur bei dem Gedanken daran, wieder so begeistert, dass du komplett vergessen hast zu erklären, um was es in dieser verdammten Serie überhaupt geht. Die Leute sitzen jetzt da und sind immer noch komplett irritiert, von was du in deinem Wahn, in deinem Begeisterungswahn schon wieder alles erzählt. Also soll ich mal anfangen? Diese Serie, die der Tobias hier gerade versucht hat, uns näher zu bringen, liebe Kinder, handelt von dem Kopfgeldjäger Boba Fett, wie der Name Book of Boba Fett ja schon sagt. Book heißt Buch auf Deutsch. Und soll eigentlich so ein bisschen die Story vom, ja, in welchem Zeitstrahl spielt das parallel zu?
Das spielt, glaube ich, 6 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ja, genau. Ja, man muss dazu sagen, es gibt 3 Star-Wars-Filme aus den 70er und 80er Jahren. 3. Keine davor, keine danach. Nochmal erwähnt. Es gibt nur 3 Filme, oder? Gab es mehr? Nee, ne? 3. Und das ist ein Charakter aus einem dieser 3 Filme. Ich habe auch die ersten 1¾ Folgen geguckt. Dann bin ich leider dahingeschlummert, weil es so begeistert war wie du. Nicht? Jetzt darfst du weitermachen. Ich wollte nur noch mal kurz den Bogen schlagen, Weil jemand nicht ganz geschnuckelt hat, um was es hier gehen soll.
Du meinst für die zwei Zuhörer, die das nicht kannten. Das ist ja auch in Ordnung. bei unserem Einstieg hast natürlich recht, das hier nochmal zu erklären, weil es gibt ja vielleicht die Leute, die jetzt gerade zuhören, die mit der Serie noch gar keine Berührungspunkte hatten oder gar nicht wissen, dass es die gibt vielleicht auch. Und
die so glücklich sind, nicht wissen, dass es sie gibt.
Ja, da kommen wir noch zu, mein Lieber. Also der Punkt ist halt einfach, das Spannende ist, dass dieser Charakter, der ist ja eigentlich so eine Art, ja, man kann schon sagen, ja, ist auf jeden Fall, das ist ein Nebencharakter in den Star Wars Filmen, der aber unglaublich von den Fans von Anfang an schon geliebt wurde. Der Charakter ist gar nicht erst mit den drei originalen Star Wars Filmen bekannt geworden. Der ist ursprünglich davor in irgendeiner Weihnachtssendung, in so einer anderen Sache, eigentlich ursprünglich das erste Mal aufgetreten und hat sich zu einem der absoluten Fanlieblinge über die letzten 30 Jahre entwickelt. Oder auch 40 Jahre, ach, wenn man rechnen könnte, egal. Auf jeden Fall lange Zeit. Und deswegen hat man dem jetzt auch eine Serie gegeben, weil auch wegen Mandalorian und so einfach auch der Hype da ist. Übrigens,
inhaltlich... Meinst du nicht, weil Disney sich gesagt hat, Alter, da können wir nochmal die Kohlen rausholen.
Das sowieso.
Jetzt als nächstes sowieso. Machen sie irgendeine Serie nochmal über den Chewie, dann über, wen noch, wen kann man noch verwursten? Lando ist ja auch schon davon gesprochen worden, dass man da auch nochmal vielleicht auch noch über den, ja, keine Ahnung, wie gibt's noch? An unwichtigen Charakteren, vielleicht über die Ewoks nochmal eine Serie zu machen oder über generell das harte Leben der Sturmtruppler. So,
ich fände es so ja geil wäre.
Wenn sie so dieses Sturmtruppler-Ding mal verbinden würden mit im Westen nichts Neues. Ja, so wie super so beschissen es ist als Sturmtruppler. Ja. Also liebe Walt Disney-Menschen, ich rate euch immer sehr ab, aber wenn ihr Ideen braucht, die nicht so
kommt in unserem Podcast
vorbei. Eine Gulasch-Serie wie Boba Fett produzieren wollt, sondern irgendwas, wo man eine coole Idee dahinter steckt, meldet euch doch einfach bei mir oder beim Tobi und dann bauen wir euch was Schönes.
Da bauen wir euch was Schönes und zwar garantiert und es wird auch geil. Auf jeden Fall ganz kurz nochmal dazu, dieser Charakter ist halt super beliebt von den ganzen Star Wars Fans und ist eine absolute Ikone. Es gibt Millionen Cosplayer, die dem seine Rüstung nachgebaut haben, weil er hat halt auch diesen Rucksack, der ihm ermöglicht zu fliegen oder Raketen abzuschießen. Er hat im Prinzip so wie der Batman jede Menge Gadgets, die er auch benutzen kann. Nicht genauso wie der Batman, also nur mal, um so grob zu erklären, ja, der hat da in seinem Gürtel was stecken, was er als Überraschung zünden kann, weil dieser Kopfgeldjäger eben auch sehr kreativ ist und so.
Ist er nett.
Und
also, muss gleich wieder einklicken.
Egal, lass mich schon mal kurz den einen Punkt machen. Und zwar zeitlich, um das nochmal einzuordnen. Also die Serie The Book of Boba Fett spielt nach den Ereignissen der zweiten Staffel von The Mandalorian. Aber insgesamt im Star Wars Kanon spielt es nach dem dritten Film, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin. Warte, das will ich mal nachlesen, weil wir wollen den Leuten hier keinen Scheiß erzählen.
Auf gut Deutsch nach dem sechsten Teil.
Warte, ich guck gerade nur mal, ob das
stimmt. Nach Rückkehr der Jedi-Ritter.
Genau, ja, das ist so. Also nachdem dein letzten Fall mit Jabba the Hutt das war und das noch erobert wurde und so weiter und so fort. Genau, also da ist es verortet und es gibt eben diese Sendung jetzt seit neuestem und was ich halt schön fand von Anfang an, dass sie halt einen Blick so weit gewagt haben, dass sie jetzt nicht einfach gesagt haben, diese ganze Salak-Geschichte, Salak hieß das Monster in der Wüste, was den erst gefressen hat, dass sie gesagt haben, wir vergessen das jetzt alles und wir zeigen den in der Zeit davor, in der Zeit vor der Star-Wars-Filme. Sie haben ja da irgendwie alle Möglichkeiten theoretisch gehabt und dass sie halt sich entschieden haben.
Nicht genutzt.
Also ich finde gerade, dass sie es verknüpft haben und dass es nahtlos weitergeht, ist das Geniale daran. Dass es keinen Abbruch gibt nach 30 Jahren, sondern es nahtlos quasi weitergeht, finde ich gut, erstmal. Nur als Fakt für sich, so, finde ich
das cool. Das ist halt genau der Punkt, wo wir uns halt so unterscheiden. Ich fand es gerade aus dieser Prämisse raus absolut scheiße.
Also du hättest gerne unabhängig gehabt.
Ja, man hat doch, wie ich es eben zum Beispiel an diesem Stormtrooper-Beispiel gehabt habe, man kann doch, dieses Universum ist doch einfach riesig groß. Man hat doch einfach alle Möglichkeiten. Auch sie haben jetzt die Rolle Boba Fett genommen, vorher den Mandalorian genommen, jetzt kommen noch die Ewoks, hat mir ja alles schon gesagt. Jetzt haben sie ja die Möglichkeit, in diesem mega großen Universum, zu dem es unendlich viele Bücher gibt, zu dem es unendlich viele Planeten gibt, wo man sich ausdenken kann, was man will. Und dann wird immer auf derselben Storyline rumgekaut. Es nervt bis zum Verrecken. Das muss ich wirklich mal sagen. Macht doch einfach mal was Neues, liebes Walt Disney, keine Ahnung, wer da dahinter steckt, Team. es hat, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch wenn du es gefeiert hast, es hat mich nicht interessiert, wie der da aus diesem Vieh wieder rausgekommen ist, noch wie er jetzt an diesen, an diese Rolle, an die er da jetzt gekommen ist, also diese Jobposten, den er da jetzt hat, keine Ahnung. Er hätte doch so viel Geiles erzählen können. Wir hatten uns ja schon mal in der Folge drüber unterhalten, auch über diese ganze Han Solo-Geschichte und sowas halt, ne? Das ist für mich immer.
Lass uns vielleicht. Achso, okay, jetzt
das nicht ist zu für sehr mich, in die Han Solo-Richtung. Das ist immer Abhaken von Checklisten. Wie ist er da dazu gekommen? Wie ist das passiert? Wie ist das passiert?
Wobei,
bla,
das, muss jetzt erstmal nichts Schlechtes sein, dass man eine Checkliste abhakt, weil Checkliste ist nämlich auch, wie du es am Anfang schon gesagt hast, Support Your Customer, ne? Weil es ist genau das, was die Fans auch oft wollen. Also das steht nicht konträr zueinander. Oftmals bedient man ja genau das. Das ist
der größte Kritikpunkt an Han Solo, dass sie das gemacht haben. Nicht nur meine, generell.
Ich meine jetzt generell, gar nicht auf einen Film beschränkt, sondern dass Fans ja oft genau diese Checklisten abgehakt haben wollen und die Filmemacher das genau deswegen auch tun, weil sie wissen, das ist die Erwartungshaltung. Das ist ja oft so oder häufig oder vielleicht sogar in der Mehrheit aller Fälle der Fall. Also das trifft vielleicht nicht auf jeden Film zu, aber ich glaube schon, dass man so gewisse Sachen, so eine Checkliste auch selber mit ins Kino bringt, die man abhaken will, oder?
Absolut nein. Echt? Absolut.
An der Stelle schon.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir bleiben mal bei dem Beispiel Han Solo, wenn ihn gesehen hat. Ja. Oh, wie ist er denn zu dem Namen gekommen? Check. Wie hat er Chewie getroffen? Ja. Check. Wie ist er denn an den Millennium Falcon gekommen? Check. Wie ist er da und da dran gekommen? Check. Wo ich sage, hier, nehmt doch bitte nicht jedem Fitzelchen die Mystik hinten dran. Zum Beispiel Fluch der Karibik, Captain Jack Sparrow. Ist für mich so ein Charakter, wo das immer ganz gut dargestellt wird. Der bewegt sich immer zwischen Fiktion und Realität. Lügt er mit dem, was er erzählt? Oder ist das die Wahrheit? Und damit spielt auch jedes einzelne dieser Filme, spielt damit, ist es jetzt Realität, was er da erzählt, dass er das gemacht hat oder dass das passiert ist? Oder hat er wieder gelogen oder ist im Rumwahn vor sich hin gebrabbelt? Und man hat oftmals, dass dann Sachen, die kurios geklungen haben, von anderen Charakteren bestätigt werden, dass das wirklich so war. Und Sachen, die auch wiederum kurios waren, wo du dann merkst, okay, da hat er halt einfach gelogen, um sich aus dieser Situation rauszuwinden. Aber im Großen und Ganzen umgibt diesen Charakter, und das finde ich das Interessante, eine gewisse Mystik. Und bei Han Solo hat wenn man die alten drei Star Wars Filme nimmt, Harrison Ford, der hat für mich in diesen Filmen als Kind oder so hat er immer so eine Cowboy-Outlaw-Mystik um sich gehabt. Du wusstest nicht, wie ist er da dran gekommen.
Es war halt ein
Schmuggler. Das ist nicht gelogen. Ja, aber jetzt weiß ich ja, dass er da und daher gekommen ist, dass er das Schiff da und daher gekriegt hat und Chewie hatte befreit.
Ja. Aber das finde ich nicht negativ. Also das sehe ich wirklich an der Stelle ganz anders. Gerade auch bei Han Solo sehe ich es anders, weil ich will das wissen, wo er den Falken hat. Und ich will wissen, wie er und Chewie zusammengekommen sind. Das ist für mich wichtig und definitiv meine Checkliste. Und das ist für mich auch gar nicht Entmystifizierung vom Charakter null. Das sind für mich Basics, die ich wissen will. Ich muss nicht jedes Detail wissen, aber das ist für mich auch, das macht für mich den Charakter nicht weniger wertvoll überhaupt. Das entwertet den auch null. Ich finde es dann noch geiler, ehrlich gesagt, wenn ich das weiß.
Absolut nicht.
Da
sind wir zum Glück mal wieder nicht einer Meinung.
Ich glaube, das ist auch sehr charakter- und film- oder serienspezifisch. Ich würde bei der anderen Serie genau deinen Punkt unterschreiben. Beim Han Solo ist es für mich nicht so. Da will ich das. Aber bei anderen Sachen würde ich es genauso sehen. Also ich glaube, ich muss da Individualentscheidungen machen pro Film oder Fall. Und das ist bei mir immer mal anders. Mal so, mal so.
Gut, kommen wir mal zurück zu Boba Fett.
Jetzt
haben wir das ja angefangen zu gucken. Wie gesagt, es gibt ja erst drei Folgen.
Aber, nur mal kurz den Punkt zurück. Das mit den Checklisten finde ich noch ganz interessant eigentlich. Das ist eine Sache, vielleicht sollte man nur ein, zwei Sachen dazu sagen. Es ist auf jeden Fall doof, wenn du in einen Film gehst und du merkst, er macht nur Checklisten. Also ich meine, warum haken die Checklisten ab, den Fans zuliebe? Das ist erstmal rein positiv. Aber es nimmt eben ein bisschen was von der Besonderheit vielleicht weg, der Überraschung. Dass man nicht weiß, was kommt und nicht weiß, dass die diese Punkte abhaken werden. Ne? Also dieses Mysterium ist eigentlich die Unwissenheit, die man hat, die das Filmerlebnis schöner macht. Die Überraschung.
Ja, und es ist halt auch so ein gewisses Augenzwinkern, fehlt mir halt da dabei. Bei einem, gerade wie der Harrison Ford diesen Charakter interpretiert hat, war halt immer ein gewisses Augenzwinkern dabei. So wie bei einem Captain Jack Sparrow. Aber plakative Typ, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der den in Solo dann gespielt hat.
Ja,
ist halt so Aussage. Und dann nicht nur, dass der Charakter blass ist, alles, was die gemacht haben, hat diese Rolle,
das war
das Augenzwinkern genommen.
Das war der Alden Ehrenreich, der den gespielt hat. Ich habe es gegoogelt.
Seitdem sau viel gute Filme gemacht.
Den Schauspieler selbst fand ich gut. Ich fand einfach, wie sie ihn umgesetzt haben in diesem Film, nicht gut. Aber ich glaube schon, dass der das an sich, das Potenzial hatte, das hinzubekommen, wenn es jemand anders geschrieben hätte und wenn sie den Film komplett anders gemacht hätten.
Ich fand, er hat halt überhaupt diesen...
Guck
dir Harrison Ford Film an.
Ich weiß,
der hat so einen Schalk im Nacken. Ganz egal, ob das jetzt auf der Flucht ist oder, keine Ahnung, Indiana Jones oder keine Ahnung was.
Du meinst,
das hat der Typ null. Der hat eine Ausstrahlung gehabt wie ein abgelaufener Joghurt im Kühlschrank.
Ich weiß genau, was du meinst. Das ist, wenn der Harrison Ford so leicht die Mundwinkel aufmacht, da ist dieses leicht versteckte Grinsen immer im Mundwinkel drin. Ich weiß genau, was du meinst. Dieses
Schelmische,
ja, aber das ist auch so, das kann halt nur Ford, das kann man nicht kopieren, das kann niemand
nachmachen. Es gab ein Video vorher, ich will es jetzt nicht googeln, auch bei YouTube, da haben die irgendeinen Schauspieler genommen, das hätte dem sein Klon sein können. Wenn man Harrison Ford sein. Und der hat auch für diese Rolle vorgesprochen. Der hat genau das gehabt.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Und den haben sie nicht genommen, sondern haben diesen blasierten, wie auch immer,
er hieß,
genommen. Ja. Egal, okay, jetzt haben wir genug über Solo aufgeregt. Musst du mal auch die Zuhörerschaft, googelt das mal. Ja. Erstbesetzung für Solo.
Und
war übrigens generell ein Film, der für mich keinerlei Relevanz hatte.
Also der hat keine Relevanz und ich finde, das ist ein Film, den kann man ruhig löschen, da hat man auch nichts verloren. Also wenn man den nicht existierend machen könnte, rückwirkend, das würde auch keiner groß merken.
Gibt es noch mehr so Star-Wars-Filme, bei denen ich das dann anwenden würde?
Ja. So, also, ungefähr. Ja, es gibt so besonders so eine Trilogie, die würde ich da verschwinden lassen.
Zwei.
Aber zwei würde ich, da hast du wohl recht. Das stimmt. Und dann würde ich mir wieder 20 Jahre wünschen, dass es eine Fortsetzung gibt. Aber naja, das ist ein anderes Thema.
Jetzt haben wir lange genug über Opa erzählt, wieder vom Krieg.
Außerdem, weil wir da gerade so drin sind und das alles so negativ geht, ich meine, wir lieben ja Star Wars und wir lieben das auch, das geguckt zu haben. Und es gibt natürlich auch neuere Schöpfungen, die nicht eventuell unsichtbar gemacht werden müssen vor der Zeitgeschichte. In den Fällen sagen der Tim und ich mal Rogue One und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Genau. Top.
Bei Rogue One.
Da muss ich mir selber widersprechen. Die haben auch da auf derselben Zeitschiene rumgekaut, weil er ist ja genau zwischen, der zeigt eigentlich eine ganz kurze Szene zwischen zwei Filmen. Oder halt am Anfang von der alten Trilogie.
Genau.
Und zeigt eigentlich, was parallel passiert ist.
So ein Mini-Prequel.
Das ist in einer Art und Weise, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, das ist in einer Art und Weise gut gemacht. Und halt auch Fallhöhe, Charaktere sterben.
Ja.
Es waren zwar Charaktere eingeführt, aber die überleben das dann halt auch alles nicht.
Das ist ja das Beste an dem Film. Zum ersten Mal wirklich
nicht so ein Star-Wars-Film,
wo du weißt, niemand ist sicher. Ich meine, du weißt, das Blöde ist, du gehst ins Kino und weißt schon von Anfang an, wie das am Ende ausgeht. Also ich wusste das ja auch vorher, dass das so enden wird. Aber ich fand es halt gerade geil und das hat den Film für mich noch spannender gemacht. Genau. Und das hat dem so eine was anderes gegeben als allen anderen Star-Wars-Filmen, finde ich. Das lässt den richtig eigen sein, für sich funktionieren, obwohl er auch Checklistencharakter hat. Und zwar definitiv. Du wusstest genau, was gezeigt wird. Du wusstest vorher, wie es ausgeht. Du wusstest ganz genau, da kommt die Darth Vader-Szene, check. Du wusstest, die Pläne-Stil-Szene kommt, check. Das war bei dem Film genauso. Aber
die Darth Vader-Szene.
Oh,
ja, auch wenn man wusste, die kommt, ist ja so gut umgesetzt.
So krass.
Lass uns doch mal einen kleinen Bogen schlagen von guten Star-Wars-Filmen hin zu Boba Fett.
Genau, du wolltest es natürlich jetzt gerade damit nicht bewerten, sondern ganz neutral.
Ich bin da ganz, ganz neutral, das hat jeder auch schon gemerkt, dass ich da
man
ganz
direkt rausgehört.
Wir haben wieder, wie bei der letzten Folge schon besprochen, wieder dieselbe Rolleverteilung.
Ja,
Good Guy Tobi, der auf der Couch steht mit Popcorn in der Hand und sich feiert, wie schlecht animiert jemand aus irgendeinem riesen Sandmonster rauskommt. Und ein Timbo, der daheim sitzt und sagt, okay, ich wusste gar nicht, dass Xena eine neue Staffel hat. Das hatte ich übrigens auch bei Mandalorian schon oft, wo ich sagen muss, ist das Xena oder Herkules?
Das ist da auch wirklich so. Aber da müssen wir kurz aufklären, für unsere sozusagen in jüngeren Jahren verweilenden Hörer. Es gab in den 90er Jahren zwei Serien, Xena und Herkules. Ich glaube, Herkules kam zuerst, Xena kam danach. Und
parallel,
das waren... Genau, das waren immer so Freak of the Week Folgen, also so Monster of the Week Folgen. Eine Folge für sich eine abgeschlossene Handlung, ich weiß gar nicht, 40 Minuten oder was. Nichts Großes, es war schon ziemlich viel so Slapstick und einfach gemacht, aber mit Herz. Und wir haben...
Der Unterschied zu Boba Fett.
Halt dir den Punkt kurz
Spoiler, fest.
Ich wollte doch vorwegnehmen, dass der Tim und ich schon im Vorfeld die Woche mal das besprochen haben mit Herkules und Xena und so und das mit Boba Fett. verglichen haben. Das haben wir so per WhatsApp und so ein bisschen hinhergeschrieben. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir beide ja Herkules und Xena in den 90ern gesehen haben und dass das auch völlig in Ordnung ist, rückwirkend, wenn man das in den 90ern gut fand, weil man muss das immer vor seiner Zeit sehen. Und ja. Herkules und Xena haben beide halt was geschafft. Sie haben erstmal, es ist irgendwie einfach produziert, aber war für damals auf eine, man kann nicht das Wort hochwertig benutzen, auf gar keinen Fall. Aber es hatte was gehabt, was die Serie auch von der Ausstattung von einem solide hat machen lassen. Die Plots waren super einfach, aber die Schauspieler, die das gemacht haben, also Lucy Lawless und so, die haben das mit so viel Charme und Herz und Liebe gemacht, dass dich das angesteckt hat. Du wolltest die nächste Folge gucken, auch wenn es teilweise übelster Nonsens war, aber es hat dich zum Lachen gebracht, es hat dir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und es war so ganz leichte, aber coole Kost. Und in den 90ern gab es auch dazu einfach keine Konkurrenz. Ja, es gab auch nichts anderes in der Art, was man da hätte gucken können. Und ich habe da schon relativ regelmäßig Herkules und Xena geguckt und fand das damals auch, ich natürlich schon ein bisschen so sloppy irgendwie, aber cool gleichzeitig.
Aber also das halt aus der Zeit war halt, wie wir schon gesagt haben, war vielleicht auch wie aus Mangel an Alternativen halt, ne?
War auch so. Es gab ja nichts im Prinzip groß als oder gar nichts vielleicht sogar, ja. Stimmt. Und das nur vorweg so dazu, wir haben halt Boba Fett ein bisschen damit verglichen und wir kommen jetzt, glaube ich, mal dazu, warum wir das miteinander verglichen haben.
Ja, sag's.
Ja, okay. Also es geht ein bisschen darum, wie gesagt, dieses Herkules und Xena war immer so ein bisschen simpel aufgebaut. Ne? Es fängt mit irgendwie ganz lustig an, die Folge, mit so ein bisschen Konversation und bla bla. Dann kommt der Action-Part der Folge, dann kommt der Part, wo der Herkules und die Xena so ein bisschen in der Unterzahl sind, wo es ein bisschen schlechter geht, dann kämpfen die sich wieder raus, schaffen alles und am Ende ist alles immer gut. So ist ungefähr jede dieser Folgen, die je gemacht haben. Und ein bisschen ist es bei Boba Fett ja genauso. Also am Anfang hast du immer so ein bisschen Gelaber und so ein bisschen Einführungsjokes oder witzige Dialogszenen, die ich übrigens überwiegend ganz cool finde. Und ich mag auch seinen Adjutantenroboter, also seinen Sekretär sehr gerne und so Sachen. Und dann kommt halt immer irgendwie eine Bedrohung. Und was wichtig ist, an der Stelle möchte ich es erwähnen, wenn man auf die Star Wars Filme zurückguckt, dann ist der Boba Fett da drin ein Charakter, der super krass ist. Das ist einer der härtesten, wenn nicht sogar der härteste Bounty-Jäger in der ganzen Galaxis. Der ist brutal, mit dem willst du dich nicht anlegen. Vor dem Namen von ihm hast du schon Angst und rennst 30 Kilometer weg, wenn du den Namen nur an der Tafel geschrieben siehst. Das ist eigentlich das, wo der Charakter herkommt. Bedrohlich, unaufhaltsam, relentless, hart, zielstrebig. Aber all das ist der neue Boba Fett nicht.
Nein, das war einer der ersten Punkte, die mir aufgefallen sind. Ja. Wenn du jetzt von diesem Punkt ausgehst, wo der Boba ins Loch gestürzt ist da, ne?
Ja.
Bei der Filme. Da hat man halt gesehen, ich meine, der hat ja immer einen Helm auf. Punkt 2, den hat er ja in der ersten 10 Minuten schon 80 Mal abgesetzt jetzt in der Serie. Nervt mich schon, selbe wie bei Mandalorian.
Stimmt.
Du siehst halt, in den alten Filmen ist der Schauspieler, der da drunter ist, halt einfach 30 wahrscheinlich oder noch jünger. Der ist agil, also das ist ja derselbe Schauspieler, ne? Aber der ist dann halt einfach 30 Jahre jünger halt.
Und
du siehst halt an den Bewegungen, an denen wie er da steht, dass das jemand ist, der halt 30 ist. Jetzt war er in deiner Zeitgeschichte, wo du eben erzählt hast, wie lange in dem Loch drin? 40 Jahre lang oder was? Nein.
Eigentlich. Du meinst, er ist 40 Jahre im Salak gereift?
Der ist jetzt da nach keine Ahnung, 10 Minuten rauskommen, ist 40 Jahre alt. Und du merkst halt an seiner Bewegung, an allem.
Ja.
Das, du kannst das eigentlich nicht aneinander. Wenn du jetzt gesagt hättest, er hat da inzwischen 30 Jahre im Gefängnis gesessen, hätte ich dem Thema, dass er abgenommen, dass er abgehalftert ist, aus dem Knast abgehauen, das weiß ich. Wie gesagt, Walt Disney, wenn ihr Ideen braucht, einfach melden, kein Problem. Und da ging es schon los, da habe ich schon hier daheim gesessen und gesagt, ja, ganz ehrlich, Leute, wen wollt... Der läuft da durchs Bild mit seiner Rüstung, die oft komplett neu gemacht ist, die halt aussieht wie bei Mandalorian, die neuen Rüstungen.
Das ist ein Punkt, den ich auch auf meiner Liste für also heute habe.
Ja. Überhaupt nicht dieses, nicht mal dieselbe Rüstung haben sie genommen. Dann kommt er da raus, ne? Sieht aus wie Opa Wilfried, wie er da in seinem Glas-Sarkophag liegt.
Ja,
und da ging's schon los, dass ich gesagt habe, ist jetzt schon gestorben für mich, die Nummer. Der Einstieg da drin, es hat sich einfach nicht cool angefühlt. Und ich muss auch sagen, ja, es sind bis jetzt erst zwei Folgen, die nicht mal zwei bei einem Schaden gepennt. Ich will das jetzt noch nicht komplett upraten. Vielleicht entwickelt sich das. Aber ich glaube es nicht. Und momentan bin ich auch auf dem Stand, dass ich mich echt überwinden müsste, das jetzt schon weiter zu gucken. Das muss ich wirklich sagen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, da gucke ich jetzt am Sonntag mal 5 Folgen. Da weiß ich nicht, ob ich lieber irgendwas Schönes mache in der Zeit.
Wir haben die ganze Serie jetzt immer nur auf den Charakter, auf diese eine Person jetzt besprochen. Und so alles richtig für die. Also es trifft zu. Es stimmt alles von dem, was du gesagt hast. Ich denke auch so mein Blick drauf ist richtig. Man kann das ja auch zwei Seiten interpretieren. Also sozusagen, sie haben die Entscheidung getroffen, dass er halt nicht mehr dieser krasse Überkiller sein soll, sondern sie möchten ihn, so wie es ja heutzutage in den meisten modernen Serien ist, als verletzlich, mit Gefühlen, auch mal mit, vielleicht sogar mal mit einem Tränchen im Auge darstellen. Und sie haben das halt in dem Sinne modernisiert, von diesem harten Western-Hero-Solo-Killer-Guy hin zu dem erwachsenen, nachvollziehbaren, in dem man sich reinversetzen kann, Blabla-Typ. Das tut nicht jedem gut und nicht jeder altert damit gut. Er altert, und da bin ich bei dir, nicht gut damit, auf jeden Fall. Und dann gibt's noch den Punkt mit der Rüstung und der Moderne, das passt für mich auch nicht so wirklich, obwohl ich ja finde, dass die Rüstung für sich geil aussieht, aber halt, das muss man anders machen bei ihm, da bin ich auch deiner Meinung.
Und auch so...
Aber
ja, erzähl ruhig erst mal
weiter. Nur ganz kurz. Ich habe für mich festgestellt, warum ich die Serie gut finde, warum sie mir so viel Spaß macht, hat ziemlich wenig mit dem Hauptcharakter zu tun, sondern mit wirklich allem anderen drumherum. Und warum? Weil ich mir ja ganz viel Vertiefung von Themen wie mit den Sandleuten und so oder den Tusken gewünscht habe. Und die Serie bedient es so wie kein anderer Star Wars Film oder Erzeugnis je zuvor. Möglicherweise in den Comics, die habe ich nicht alle gesehen, ist da auch drauf eingegangen worden. Star Wars Rebels oder so, weiß ich nicht, kann sein. Aber ich muss halt sagen, ich fand das halt sehr, sehr geil, dass da so viel auch in der Wüste spielt, auch wenn es für mich gleichzeitig irgendwie ein bisschen deplatziert wirkt. Und wie so zwei Stories, die man irgendwie komisch aneinander genäht hat, nur damit der so einen mystischen, ich war in der Wüste und habe dort einen Jutsu von Batman gelernt, der es vorher vom Nolan gelernt hat, Feeling. So kam das bei mir rüber. Also
ich muss dir ganz ehrlich sagen.
Das war ein bisschen strange und geil zugleich. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin
50-50. Nee, ich bin, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich komplett nicht bei dir. Also dieses... Tuskenräuber-Ding, also das sind halt verdammte Tuskenräuber, das ist ja jetzt nicht, das, die muss man entglorifizieren,
Die haben Kultur und endlich sieht
man sie mal. Aber es interessiert doch niemanden, dann guck dir doch verdammt nochmal an, wie irgendwelche Araber in die Wüste leben, da gibt's, glaube ich, auf
dann guck mal Lawrence von Arabien.
Ja, genau, guck doch Lawrence von Arabien den ganzen Tag. Aber das hat einen Storygehalt, den habe ich dir in 3 Minuten auf einem Bierdeckel besser skizziert, als was da passiert. Da kommt ein kleiner Tuskenräuber, der schleppt ihn raus in die Wüste. Dann kommt der nächste Tuskenräuber, der schleppt ihn raus in die Wüste. Dann sind irgendwelche anderen gefangen, dann werden sie raus in die Wüste geschleppt. Oh, da liegt ein random Ungeheuer im Sand. Das haben wir jetzt einfach mal, das lag halt einfach da. Das hat davor, und dann haben die ein bisschen, das hat übrigens genauso ausgesehen wie bei Xena. Das war 1:1 aus irgendeinem Xena-Film von vor 30 Jahren genommen. In your face, alle. Was ist denn das für eine Scheiße gewesen? Und dann kämpfen sie ein bisschen, dann laufen sie wieder zurück. Und dann haben sie gesagt, oh, der Boba Fettarm, der ist ja doch eine coole Socke. Den bringe ich jetzt mal. Den bringe ich jetzt mal. Die Tuskenräuber, die vorher, wie irgendwelche alten, die haben ausgesehen wie die abgehalfterten Nazgul, sind sie da früher durch die Wüste geschlichen. Sind jetzt auf einmal. Aber doch auch Spitzenkampfsportler. MMA, Ninjutsu können sie, die können.
Aber mit dem Zusatz im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Ah, das war schon kampfsporttechnisch. Da habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden, warum sie das vorher nie angewendet haben.
Also ich musste also irgendwie so, weißt du, so an David Carradine und diese alten Sachen denken. Ein Mann geht durch die Wüste und macht Kung Fu. Und das hat...
Ja, also das war aber vor 40 Jahren, Tobi.
Ich weiß, deswegen, ich war jetzt auch mit Absicht, weil 40 wegen der langen Zeitspanne, das hat damals, war das halt cool gewesen, das ist aber eigentlich auch schon ein bisschen abgenutzt, zugegeben. Nachdem, warte mal, wie hießen diese Serie nochmal, wo der Carradine es gemacht hat? Also der, auf gut Deutsch, weil wir jetzt schon so, ihr merkt, wir sind hier voll in Motion.
Kung Fu.
Komm, ich google das jetzt. Ich muss das jetzt das ist die Gesangsfolge. Warte, ich muss das jetzt nachgucken. Kung Fu im Zeichen des Drachen 1990. Nein, das war definitiv älter. Die ganzen Pros da draußen, die jetzt schon sich an den Kopf greifen, sagen, Leute, das muss man wissen.
Ihr dann habt hör auf mit dem Gegoogle, das ist jetzt ja nicht so wichtig. Ja, also die Kung Fu-Serie erkennen Sie ja. Aber ich muss dir sagen, das funktioniert doch nicht mehr. Und ich finde es schon schlimm genug, dass wir schon wieder so lange über
Boba Fett reden. Doch, fuck, die hieß Kung Fu, glaube ich. Sorry.
Hab ich doch gesagt.
Ja, ist so. Also ich glaube, bestätigt. Aber warum haben wir das gesagt? Weil es ist halt sehr ähnlich. Ne? Der haucht auch zum anders. Es ist so, der Typ, der allein durch die Wüste läuft, ist ja in sich selbst irgendwie auch so ein Buddhist oder so. Ne? Der hat so seine Religion oder sein was auch immer. Und beim Boba Fett hast du halt, ich bin ein eiskalter Kopfgeldjäger und dann passiert mir ein Ereignis, was mein Leben sozusagen erschüttert. Ich wäre fast gestorben, ich bin noch einmal davongekommen. Vielleicht denke ich jetzt drüber nach, mein Leben zu verändern. Und dann wird er eben in der Community, also ich versuche es jetzt mal ganz neutral. Also
hat sein Leben dann verändert, meinst du, hin zur Gangsterboss?
Ja, also warte erstmal. Er
ganz anderen Weg eingeschlagen
für sich. Das ist ja erstmal davor. Er wird sozusagen überlebt. Er ist kurz vor dem, also vor dem Auslöschen seiner Existenz. Er wird gefunden in Gefangenschaft, da erstmal hingebracht. Also jetzt mal ganz nüchtern, was passiert. Und dann merken die halt irgendwie, er will flüchten. Und sie stellen über die Zeit durch gewisse Ereignisse fest, dass er einen gewissen Wert für ihre Community, für ihre Gruppe hat. Er macht sie stärker. Und es ist sinnvoller, ihn nicht zu töten und zu integrieren, weil sie dadurch mehr gewinnen, als wenn sie ihn einfach killen. Ausgeraubt
ist er ja eh schon. Noch nie in irgendeiner Serie gesehen. Noch nie. Das ist was komplett Neues. Das habe ich so noch nie gesehen.
Und das ist vielleicht auch das Besondere an Boba Fett, dass sie hier was ganz, ich weiß, ich mach nur mit. Also ich bin jetzt mal einfach hier mit dran. Das Ding ist halt, das ist jetzt mal nüchtern die Erklärung, warum das so abläuft. Und dann sagen sie halt, okay, es passiert ein Schlüsselereignis, das spoilere ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall verlässt er diese Tusken- oder Sandleute-Gruppe und dann erst kommt es, dass er sich diesen Thron schnappt. Jetzt ist aber ein großes Problem, also was heißt Thron? Er übernimmt den Posten eines anderen Verbrecherbossen, sagt, ich bin hier der neue Chef und ihr tanzt jetzt alle nach meiner Pfeife. So fängt es an.
Komplett lächerlich umgesetzt.
Für die Star Wars Welt und Hintergrund finde ich es auch lächerlich. Also nicht.
Nee, ich meine auch in allen Belangen lächerlich. Er geht zurück und übernimmt das, hat einen einzigen Buddy, diese Leibwächterin, wo er die her hat, weiß man aktuell, also weiß man vom Stand der Serie noch nicht. Und dann läuft er dahin und dann. Eigentlich müsste man sofort das Thema wechseln. Ich rede mich hier schon wieder in Rage. Das war einfach schauspielerisch, initiatorisch, dramaturgisch, überall setzen Sex. Das war einfach nur belanglose Charaktere in belangloser Umgebung, in richtig schlechtem Setting teilweise. Das muss man sagen, das sieht wirklich nicht anders aus als Xena. Da, auch diese.
Du hast recht, von der Optik her hat man öfter die...
Die zeigen immer Mos Eisley, oder ist nicht Mos Eisley, ist irgendein anderes...
Mos Espa.
Zeigen die immer mit wunderbarer CGI-Grafik von oben, wie das wie cool und wie dicht das aussieht und wie verrutet das. Und dann zoomen die da quasi rein und du denkst dir, ach ja, guck mal, da haben die drei Hütten hingestellt, der Rest ist alles mit richtig schlechtem CGI reingeklimpert worden. Das sieht so schlecht aus teilweise. Das ist eine Beleidigung. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, da gibt's Nicolas Cage-Filme, Z-Movies sind das, die haben bessere Special Effects als diese Walt Disney-Produktion. Dann laufen sie da durch die Stadt, dann, also diese Animation von dieser ganzen Geschichte ist mega schlecht. Und weil du vorhin gesagt hast, du liebst am Boba Fett, dass das ja so der Mr. Inspector Gadget ist halt, ne? Ich hab für alles ein Gadget und er hat ja den Rucksack auf, mit dem er fliegen kann. Dann werden sie von 5 beschissenen Assassinen angegriffen.
Auf die Szene wollte ich auch natürlich
zu sprechen. Die auf einmal so ein komisches, gibt's jetzt auch neu, Laserschild haben. Ein Schutzschild, wie so ein Handschild.
Wobei,
das ist für die Star Wars und das ist aber schon. Ist schon der Killer. Das ist der Todesstern unter den Nahkampfwaffen.
Ja, aber
weil da haben sie schon keine Chance gehabt, irgendwas dagegen zu machen. Obwohl er den Jetpack auf hatte.
Wir sind zu schnell.
Ich reg mich gerade auf. Es ist eine Katastrophe.
Man muss nur
kurz sagen, das wäre schön. Es ist eine Katastrophe.
Nee, es ist eine Katastrophe. Da bin ich komplett bei dir. Aber nur kurz für die Leute draußen, was passiert. Der ist halt der im Prinzip macht der Folgendes. Der Boba Fett geht da hin und sagt, so, ey, guck mal, der Stuhl ist leer. Ach cool, das ist ein Thron. Okay, ich bin jetzt der neue Chef. Ich gehe jetzt mal in die Stadt und erzähle es mal den Leuten, dass ich hier der neue Boss bin. Guck mal, wie die reagieren. Dann geht er dahin, geht in eine Kantine, um sich ein Bier zu holen und geht dann, babbelt da mit ein paar Leuten. Dann geht er raus und dann wird er direkt auch von Assassinen angegriffen. Und das sind halt irgendwie 4-5 Tanzels. Also so Day-Assassinen, so wie Daywalker. Ja. Genau, Assassinen. Und die umstellen ihn halt zu fünft oder zu viert mit so großen Schilden. Das Dämliche ist halt, er und seine Leibwächterin, die auch eine super krasse Todesassassinin ist, die so krass springen kann wie ein Power Ranger, die stehen da drin und können plötzlich sich nicht mehr helfen. Und er hat sein großes Ding, was der Boba Fett schon immer hatte, ist, dass er fliegen kann, das wollte ich jetzt nicht so, aber er hat halt ein Jetpack und dafür ist er hauptbekannt, dass er halt diese Jumps machen kann. Und genau das tut er in dem Moment nicht und lässt sich von so 5 Hansels mit dem Schild komplett kaputt klopfen, wo du denkst, Moment mal.
Ich muss ja sagen, dieses Schildkampf
war halt echt schlecht.
Und dann sollten wir auch mal auf andere Themen wechseln. Sonst ging ich ja noch ein Herzkasper. Ich habe schon Kerbschlägereien nachts um 4 gesehen. Die waren besser choreografiert, bessere Darsteller, bessere Kampfmoves als diese Scheiße. Und das war mit 30 Mann betrunken in der Bar drin.
Und also, bessere Sprüche wahrscheinlich auch.
Und bessere Sprüche. Also sowas Schäbiges. Und dann
das diese, war richtig schlecht.
Wir nehmen doch zwei von den Assassinen, die können doch, oh, was ist denn 2022, was ist the greatest shit, was man in einem Film machen kann? Richtig, Parkour. Wir lassen die über diese genau. Dächer im Parkour rennen. Da habe ich
das hier gesehen. Das fand ich wiederum gesagt, cool, aber
Tobi.
Nicht dort, also an sich cool, optisch, nicht für den Film. Ich muss das nochmal trennen. Die reine Optik hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken, wie die da rumgehoppelt sind, aber ich fand es für den Film natürlich auch nicht so.
Schäbig, das kannst du in einem drittklassigen Asia-Film machen, die das, jedem drittklassigen Asia-Film machen die das besser. Die haben da Elemente eingebaut, die sind, das hat sich einfach von Minuten.
Zu viel vermischt, gell?
Immer mehr, genau, immer mehr Elemente rein, wo ich gesagt habe, Leute, erzieht das halt komplett ins Lächerliche.
Vielleicht die Zeit, die sie dafür verwendet haben, mehr fürs Wesentliche verwenden.
Mehr fürs Storytelling.
Und da ist es auch so, da kommt diese Kampfszene und die ist wirklich nicht gut gelungen und danach ist er halt auch so total K.O. und muss sich erstmal so richtig krass in diesem Bug da, der hat so ein Bett, wo er sich reinlegt, das regeneriert ihn dann und hilft ihm, dass er fit bleibt. Und sie zeigen den Charakter halt so, dass er gezeichnet ist und umgedacht hat durch diese Erlebnisse des Faststerbens und durch diese Sandleute. Das finde ich erstmal als Story, nur für sich gesehen, ohne den Film dahinter, nur auf dem Papier in Ordnung. Das finde ich ganz normal und okay. Ist nichts Besonderes, aber ist okay.
Erklär mir doch mal, wo er umgedacht hat. Von einem, von einem Kopfgeldjäger zum Mafia-Boss.
Da wollte ich drauf.
Er ist ja jetzt nicht vom Kopfgeldjäger zur Krankenschwester
geworden. Nee, das Ding ist, also es gibt ja, man könnte jetzt sagen, ich meine, dazu muss man wissen, der Boba Fett ist ja jemand, der immer rumgereist ist in der Galaxis, der war eben genau das Gegenteil von sesshaft ist, der ist immer in Bewegung. Und die große Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, warum ist ein Typ, der von der Natur aus in seinem Charakter so angelegt ist, der das nie lange an einem Ort aushält und das auch überhaupt nicht will,
macht ja auch als Kopfgeldjäger keinen Sinn.
Ja, eben. Und warum will der jetzt A, sesshaft werden und B, auf dem wohl dümmsten, dämlichsten, beschissensten Planeten, den es überhaupt dafür gibt? Auf dem es kein Wasser gibt, Wasserkriege gibt, Sandstürme gibt und wo es auch nichts zu holen gibt.
Ja, verstehe ich nicht. Also, das ist komisch. Die ganze Prämisse, und dann lass uns wirklich zum nächsten Thema mal gehen. Die ganze Prämisse, vielleicht kommen da jetzt noch, wie viele Folgen hat es insgesamt? 10? 8? Keine Ahnung.
Ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht auswendig.
Was soll da noch kommen, das mich überzeugt, das auch nur 5 Minuten weiter zu gucken? Das verstehe ich nicht. Also, da gibt's jetzt, heute ist ja die dritte Folge gekommen, da gibt's jetzt schon Memes. Ich habe die Folge noch gar nicht gesehen. Nur allein die Memes, die da gekommen sind, habe ich mich schon schlapp gelacht. Ich will es gar nicht gucken. Ich will die dritte Folge gar nicht gucken.
Zur dritten Folge, wir werden jetzt nicht spoilern, weil die frisch ist von dieser Woche und ihr die möglicherweise auch noch gucken wollt, auch wenn der Tim euch direkt davon abraten würde.
Nein, absolut auch nicht.
Oder doch? Weil, doch. Okay.
Streicht irgendeine Wand mit Farbe? Und guckt der Farbe beim Trocknen zu, spannende.
Genau, und ihr könnt dazu sozusagen die Folge hören, dann habt ihr sozusagen einen Quasi-Podcast noch mit dabei. Aber hört lieber unseren Podcast. Werbung aus. Auf jeden Fall, das Ding ist halt so ein bisschen, wenn ich jetzt die Figuren und das Setting, also die Vorbelastung dieser Serie, was die leisten muss aufgrund des Hintergrunds, auf dem sie sich bewegt, angucke, dann ist es natürlich schwierig, das gut zu inszenieren. Bei Mandalorian hat das wie eine Bombe funktioniert und der ist super beliebt, obwohl das auch nur Freak of the Week Folgen sind und so oder Monster of the Week, aber da funktioniert es gut. Mal abgesehen davon, dass der Hauptdarsteller in der ersten Staffel den so gut wie nur 2 Sekunden gespielt hat und die ganze Zeit ganz jemand anders da in dem Ding drin steht. Aber das ist ein Thema für sich. Weiß gar nicht, ob wir das schon mal irgendwann diskutiert haben hier.
Aber
schon
egal. Mal. Und da muss ich auch noch mal kurz in Erinnerung rufen. Auch das war nur exklusiv in Tobi seine Meinung. Auch ich fand Mandalorian jetzt nicht ganz so schäbig wie Boba Fett. Aber auch da waren schon sehr, sehr viele Punkte, die auch eben in dem Kontext auch gekommen sind. Wo ich sagen muss, Walt Disney richtig schlecht. Okay, aber weiter.
Ich finde nämlich ganz gut, Mandalorian und Boba Fett muss man ja auch irgendwie schon nochmal in einem Satz sagen und ganz kurz was dazu sagen, weil ich meine, beiden Serien geht es ja irgendwie um Kopfgeldjäger und auch um das Mandalorische, was natürlich im Mandalorian viel mehr im Zentrum steht, aber wir wissen, dass der Boba Fett, der ist ja originär, selbst soweit ich weiß, kein Mandalorianer und kommt auch nicht von Mandalore, aber er ist jemand, der die Religion geil findet oder schon immer der nachgeeifert ist, weil er das faszinierend oder gut findet. Aber der ist eben nicht so wie der Mandalorian da in der Hinsicht. Also zumindest habe ich im Netz da viel Kontroverses zu gelesen, ob es jetzt so ist oder ob er keiner ist. Für mich macht am meisten Sinn, dass er einfach die Religion gut findet und die Überzeugung gut findet, aber halt nicht wirklich daher stammt. Und wenn man die beiden Serien miteinander vergleicht, finde ich, dass der Mandalorian besser gemacht ist und der reißt einen auch insgesamt mehr mit. Liegt natürlich auch dran, dass er diese wahnsinnig geile Score hat, aber die Score vom Boba Fett hat ja derselbe Typ geschrieben, der Jöransson. Und ich finde also die Musik von der Boba Fett-Serie sehr geil. Ich liebe das, also dieses Das finde ich total flashig. Also es hat mich ab der ersten Sekunde abgeholt. Und ich habe den Song, also den Score tatsächlich hier auch öfter mal beim Arbeiten oder so im Hintergrund laufen. Der motiviert mich total. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde den einfach gut. Und wenn man jetzt die beiden Serien vergleicht, ist Mandalorian stärker.
Schade, dass man nicht beim Podcast sehen kann, dass ich die ganze Zeit den Kopf schüttel.
Und ich hier so rumgestikuliere
voller Freude. Ich habe so die Augen so fast zu und schüttel die ganze Zeit so ganz gleich.
Siegbarnause, Scorbarnause. Das ist auch richtig geil. Aber naja, egal. Ist ja auch Geschmackssache am Ende des Tages. Ich wollte nur, wenn man beide Serien nochmal ins Verhältnis zueinander setzt, sagen, Mandalorian ist stärker, hat auch, glaube ich, viel mehr Leute weltweit begeistert. Und ob das Boba Fett noch schaffen kann, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass es zu dieser Größe oder Beliebtheit aufsteigen kann. Und ich denke schon, dass es weitergehen wird, auch wenn Disney vielleicht nicht die Zuschauerzahlen bekommt hier, die sie gerne hätten. Ich freue mich immer auf jeden Mittwoch, allerdings mit Vorbehalt und ohne Gewehr. Na, geht das, passt das, weiß nicht, egal. Auf jeden Fall, ich denke mir halt immer, ja, du guckst heute Abend wahrscheinlich was relativ Seichtes. Aber das ist chillig, das macht Spaß, ich kann lachen, während ich das gucke, auch wenn ich hier und da genau wie du den Kopf schütteln muss. Aber überwiegend habe ich eine ganz gute Portion Spaß. Und ich habe schon akzeptiert, dass ich so auf gewisse Qualitätsmerkmale, dass ich die da so nicht bekommen werde. Aber dann sehe ich die Serie für sich eben als Xena oder Herkules und dann kann ich es auch wieder total gut finden. Ne? Weil klar, ich habe die Ansprüche ein bisschen runtergeschraubt und wusste auch vorher ja nicht, was mich da genau erwartet. Das Problem, was ich nochmal sagen wollte zum Schluss, ich glaube, das Problem der Serie ist ein bisschen, dass die Serie selbst nicht weiß, oder der Jon Favreau, der ja genauso wie für Mandalorian hier zuständig ist, als Showrunner, wenn ich, hoffentlich habe ich das nicht falsch jetzt, die Rolle eingeordnet, aber die Serie weiß nicht, wie witzig sie sein will und wie ernst sie sein will. Einerseits zeigen sie Verbrecher, das Düstere, Syndikate, Hoffnungslosigkeit, Planeten ohne Wasser und schlechte Überlebenschancen. Und dann ist aber irgendwie alles so total flockig easy, so, weißt du, viel zu easy. Und diese Ernsthaftigkeit, die das haben könnte, die siehst du dann immer, wenn sie die Tusken und Sandleute zeigen, aber kaum blendet es in die aktuelle Zeit zurück, ist es halt wieder dieses sloppy Lustige und das passt für mich nicht so wirklich zusammen. Das ist mir zu viel hin und her zwischen zwei verschiedenen Serienarten oder Ernsthaftigkeiten, weißt du, was ich meine? Dass man eigentlich ständig den Humor-Level swappt und so und das finde ich schwierig. Ja.
Generell
also, schwierig, entscheiden schwierige sich. Folgen. Genau, bei Mandalorian war halt von Anfang an klar, ja, wir sind schon eher lustig und mit uns hast du locker flockige Abendunterhaltung. Bei Boba Fett habe ich ja eher auf Ernst gehofft, insofern bin ich da sehr enttäuscht, weil ich hätte es gern sehr viel düsterer und eher ernst gehabt und gar nicht so lustig, wie es jetzt ist. Das wäre mein Wunsch gewesen eigentlich. Ich habe dann wohl einfach akzeptiert, dass ich hier ein bisschen seichter fahren muss und dann hat das bei mir irgendwie funktioniert. Und ja, also...
Anderes Thema. Ich kann aber sowas nicht immer akzeptieren, muss ich sagen. Klar, es ist Unterhaltung. Ja. Das muss ja nicht immer alles mir gefallen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber so Anspruch, überlegt, wie viel Kohle da reingesteckt wird. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe so ein Guilty Pleasure. Ich gucke zum Beispiel Gomorra. Hat mir schon mal davon gesprochen. Das ist so eine neapolitanische Mafia-Serie, die halt auch hauptsächlich in Neapel spielt. Da sind nicht viele gute Schauspieler dabei. Viele, die da mitspielen, sind wirklich irgendwelche Gomorra-Leute aus Neapel. Also ganz normale Leute, die da wohnen. Und
weil du gerade gesagt hast, Gomorra-Leute, das sind die Originalkriminellen, die da
wohnen. Ja, ist so. Die wohnen halt da. Und viele davon sind halt Amateurdarsteller, sind auch Schauspieler dabei. Diese Serie hat einen Score, da legst du die Ohren an, mein Freund. Und die hat, obwohl er sehr überzeichnet ist, also für uns als Nicht-Italiener vielleicht ein bisschen überzeichnet ist, wie die da leben, wie die da wohnen, was da abgeht, wie da welche Brutalität, welche Roughness da herrscht. Diese Serie ist mit einem Bruchteil der Mittel gemacht worden, die Walt Disney zur Verfügung hat für solche Kackserien wie Mandalorian oder Boba Fett. Und diese Serie catcht einen fast jede Folge. Weil tut man sich mit den Charakteren, auch wenn die komplett weit von einem weg sind, viel besser identifizieren kann oder identifizieren vielleicht mitfühlen kann, in welcher Scheiße die da leben, was die da machen, um da raus, die versuchen ja nicht mal da rauszukommen, einfach um in dieser Welt zu bestehen. Und ihr Leben, ihr bisschen Leben, und das spielt ja in der Jetztzeit in Neapel, bestehen zu können. Und da sind auch komische Aktionen drin, aber ich habe gestern Abend 3 Folgen geguckt, das war besser als 30 Folgen Mandalorian und Boba Fett zusammen. Ja. Und mit einem Bruchteil von Budget, mit Amateurschauspielern, mit, wenn man sich das anguckt, wie direkt da, die Kulisse muss ja keiner bauen. Die steht da halt in Neapel halt, ne? Diese ganzen armen Vettel da. Und wie das aufgezogen ist, wenn ich das jetzt wieder als Vergleich nehme für solche gelackmaierten Schmutzserien, muss ich jetzt mal sagen, wie Mandalorian oder das im Vergleich zu Gomorra, ne? Jetzt mal im Vergleich dazu. Einfach lächerlich. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, Disney, dann, ich überweise euch auch im Monat einfach so 5 €. Ihr macht euren komischen Channel wieder zu. Und ich gebe euch das Geld einfach so und dafür nehme ich meine Zeit für kostbarere Sachen, als eure schlechten Serien zu gucken. Punkt.
Bei Statement. Absolut okay. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, so Gomorra und die Star Wars miteinander zu vergleichen.
Es ging ums Budget. Es ging so ums Budget.
Ach so, okay. Und auch, bei Gomorra und auch, kannst du vielleicht mit Boardwalk Empire und solchen Serien
ja,
eher...
Das hat ja, Boardwalk Empire hat 1-millionenfaches Budget
zu Gomorra. Nee, gar nicht Geld. Hat, ne? Also vom Setting und so.
Oder ja, aber Boba Fett will doch auch dahin. Das will doch auch eine Gangster... Nein, nee, das will ja eine Gangster-Serie sein.
So. Ja, ist es aber nicht.
Also, ja, aber es will doch eine sein.
Es will vielleicht, aber es ist keine. Ja. Also ich finde, das kannst du nicht zueinander ordnen.
Genau, das habe ich früher mit deiner Argumentation, wäre ich ja als Einzelschüler durch die Schule gegangen. Das hätte, das hätte jetzt eine richtige Antwort in Mathematik sein können.
Nee, dann haben wir uns gerade da falsch verstanden. Das Ding ist nur,
guck den Boba Fett-Trailer und sag, dass das keine Gangster-Serie sein soll.
Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Der Boba Fett, natürlich ist eine Gangster-Serie, aber so Gomorra, was so auf Real Life und so macht, kann man halt nicht mit totalem Science-Fiction vergleichen. Das ist einfach Äpfel und Birnen. Also das, finde ich, passt gar nicht zueinander, der Vergleich. Ich weiß, was du meinst. Dir geht es ja ums Budget und um dann, wie das wirkt und so, aber ich finde, das kann man hier wirklich nicht zusammen vergleichen. Das
Warum
ist einfach nicht? Zu weit voneinander weg. Du könntest Gomorra super wie heißt das nochmal, 5 Blocks oder 4 Blocks vergleichen und sowas, genau, weil das halt auch perfekt zusammenpasst. Aber du musst, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest, Boba Fett dann eher mit Mandalorian ist ein guter Vergleich oder mit gute Frage. Was gibt's denn da noch in diesem, also ich würde, es ist ja Science Fiction erstmal und kein Genre Gangster-Serie in erster Stelle. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied, würde ich sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wie du's vergleichen willst. Mir ist das schon klar. Und das sehe ich auch ähnlich. Da gehe ich auch mit. Aber an sich finde ich es schwierig, die zu vergleichen, weil das halt wirklich so weit voneinander weg ist, ne? Und vor allem auch, das Gomorra richtet sich bestimmt nicht an jugendliches, kindliches Publikum. Oder doch?
Nee, mit Sicherheit nicht.
Das ist halt dann auch eine ganz andere Zielgruppe. Also ich glaube, die sind schon sehr unterschiedlich, die beiden Dinge. Aber Gomorra habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Ich finde das auch interessant. Das steht auf meiner Liste. Und ich glaube, obwohl, wie du schon gesagt hast, mit Laiendarstellern da trotzdem ganz andere Stimmung und so aufkommt, da hast du auch recht. Dieses Duo, was Boba Fett trägt, funktioniert für mich zwar untereinander gut, aber es ist halt kein Duo, auf das du total abgehst, ne? So wie Chewie und Han Solo, wo du sagst, boah, was ein Dreamteam, wie geil witzig ist es, denen zuzugucken, wie cool ist es, wie viele geile Gags die haben. Und das fehlt halt da alles. Und das ist vielleicht ein guter Schlusskritikpunkt, denn diese Zwischendialoge, dieses Zwischenmenschliche in Star Wars-Serien zwischen den einzelnen Charakteren ist ja eine der zentralsten Sachen, so die Star Wars-Filme und Serien so toll machen, so außergewöhnlich machen. Ne? Man liebt es eben, Han Solo und Chewie miteinander zu sehen, wenn die mal nicht einer Meinung sind, im Cockpit sitzen und der andere erzählt irgendwas. Ne? Das ist ja das, wofür man das alles guckt und was einem ewig hängen bleibt. Beim Boba Fett wird einem da nichts hängen bleiben, lehne ich mich mal aus dem Fenster.
Ja. War ja bei Mandalorian auch schon so. Wie viele Folgen gibt es da, wo du im Nachhinein noch irgendwas dazu sagen kannst? Von 16 Folgen. Aber gut, jetzt haben wir uns
angenommen. Ja, okay, wir haben uns wirklich 50 Minuten...
Ich habe mich auch schon wieder total da reingesteigert mit meinem Sauersein, wie mir... Ich erkläre mal ganz kurz abschließend, warum ich da immer so sauer werde. Oder warum mich das so nervt. Sie haben die Möglichkeit, mit sehr viel Budget, dass sie diese Star Wars-Franchise ja in alle Richtungen nutzen können. Und warum gehen sie da nicht hin und sagen, okay, wir machen mal nicht ab Alter 6, sondern mal ab 12... Und machen mal so einen kleinen Ticken Roughness damit rein. Und mal gut gezeichnete Charaktere, ein gut gezeichnetes Setting, Worldbuilding nenne ich es jetzt auch mal, wo man mal sagt, okay, das ist wirklich das, was es sein will. Es geht Richtung Gangster-Serie. Und dann werden halt auch immer, nicht immer Jabba the Hutt und der, sondern einfach mal losgelöst von dieser Hauptlore, mal dahin zu gehen, zu sagen, man dezentralisiert das mal ein bisschen und es spielt zwar in dieser Welt und gerade Boba Fett ist ja halt auch ein Charakter aus der Welt, aber das ist mal eine losgelöste Story und mal so eine in sich abgeschlossene Bubble, in der einfach mal was Interessantes über ein, zwei Staffeln, von mir aus auch drei Staffeln funktioniert. Wie, du hast ja für zum Beispiel Boardwalk Empire gesagt.
Ich bin ja verliebt.
Machen ja auch keine 300 Charaktere mit. Das sind auch immer eine kleine Bubble an Charakteren.
Oh, das kann ich gar nicht unterschreiben. Im Gegenteil, es gibt super viele Charaktere.
Ja, aber halt keine... Aber du kannst dich mit dem schon. Charakter auseinandersetzen. Bei Boba Fett sagt mir mal, oder bei Mandalorian
vier Charaktere. Ja. Man darf nicht vergessen, dass ja die große, also oh, wir können jetzt keine Boardwalk Empire Folge machen, weil es ist eine meiner Lieblingsserien und da würde ich jetzt voll ausrasten. Aber in einem Satz, was unglaublich Tolles an Boardwalk Empire, das ist ja auch eine recht lange Serie mit auch immer, glaube ich, sehr langen einzelnen Folgen. Und es gibt eine riesige Zahl an Charakteren, aber sie arbeiten sie halt alle aus. Und über die Staffeln hinweg haben die halt alle, sind die sehr bedeutungsschwer, jeder einzelne Charakter. Und man hat mit jedem irgendwie eine Beziehung auch und oder also einen Bezug zu. Und die sind alle sehr stark geschrieben. Und boah, wenn ich an Michael Chen denke als Agent, boah, und diese krasse Szene. Okay, boah. Wir gehen weiter. Ich mach die Augen zu und einfach durch. Weil Boardwalk Empire da... Oh. Was habe ich es vergöttert? Was habe ich es geliebt, verehrt und auf dem Boden
davor gelegt? Selbst die haben auch weniger Budget wie Walt Disney.
Und das ist der springende Punkt. Und da bin ich voll bei dir. Bei dem Geld, da kann man es auch richtig machen.
Es muss keine brutale, harte Serie wie Four Blocks, Boardwalk Empire, Gomorra oder keine Ahnung was noch, Peaky Blinders sein. Ja. Aber wenigstens so ein bisschen, klar, da sollen auch Kinder gucken. Aber ich fand, das ist einfach zu albern, zu schlecht. Thema erledigt.
Next. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Sozusagen, wenn jetzt der Boba Fett würde ja so von sich aus so als Charakter, wie er ist, natürlich auch shady Deals machen und echt üble Sachen mitmachen und so. Aber da frage ich mich, wenn die das schreiben, ob dann einer sagt, naja gut, wir müssen hier Kindern ja auch ein gewisses Verhalten vorgeben, wir können denen hier nicht, also ich frage mich, ob die dann darüber nachdenken, ob man dann so die Kinder finden ja den Boba Fett toll und die finden ja auch die Dinge toll, die er tut. Und wenn der jetzt so Sachen macht, so miese, ob das positive Verstärker sind für die Leute, die das gucken, die noch jünger sind und ob da quasi jemand sitzt in diesem Planungsteam für die Folgen, an dem Writing Room, der dann sagt, sorry, das können wir nicht machen. Hier ist sozusagen das Potenzial, die falschen Werte zu vermitteln, zu groß. Ist eine Frage jetzt, ob das so ist. Wahrscheinlich, denke ich mal. Gerade bei Disney, oder?
Ich weiß es nicht, aber ich denke es mal. Ich sehe das jetzt mal aus meiner Warte und ist halt immer ein bisschen weird. Ich glaube einfach, dass das über Marktanalysen gemacht wird, die sagen, okay, unsere Zielgruppe, die Disney Plus guckt oder hat, haben es die Eltern natürlich, das ist ja logisch. Also kannst du ja als 14-Jähriger oder 12-Jähriger kein Disney Plus Abo abschließen. Aber ich glaube, dass da einfach nach Marktanalysen geht. Und dann auch da wieder Checkboxen im Hintergrund sind, wo die sagen, okay, wir müssen das und das und das mit reinbringen, um Zuschauer im Alter zwischen 8 und 13 Jahren, sag ich jetzt mal, zu catchen. Wir dürfen das und das und das und das nicht machen, weil wir dann aus dem PG, also aus der Alterseinstufung irgendwo rausfliegen. Damit verlieren wir das ja ähnlich wie beim Kinofilm. Ja. Die dürften das ja dann nicht zeigen. Beziehungsweise ist ja bei Disney Plus auch so, dass ab einem gewissen Altersfreigabe kannst du das ja gar nicht sehen. Also du kannst ja bei Disney Plus, glaube ich, am allereinfachsten von allen Streaming-Diensten einstellen, was deine Kinder sehen können und was nicht. Und ich denke mal, dass die da relativ Checkbox-abarbeitungslastig sagen, das können wir machen, das können wir nicht machen. Wir können keine tiefe Story machen, weil das ein 12-Jähriger nicht versteht. Die wollen irgendwelche Kämpfe sehen, die wollen von mir aus animierte Schilder sehen und Parcours, Leute. Und ich legitimiere jetzt mal das, wo ich mich jetzt die letzte Stunde, wo wir jetzt schon, wir reden schon eine ganze Stunde von dieser Serie, das ist schon mehr darüber gesprochen, als ich im Endeffekt von der Serie gesehen habe, gell?
Ja, weil es ist ja auch irgendwie gut, es ist ein heißes Thema und
das hat
mal ein bisschen Zeit dafür genommen.
Genau. Und ich finde einfach, dass und das ist halt so der Hauptpunkt, wo ich mich immer aufrege, dass das so richtig augenscheinliche, wir melden die Cash-Cow bis zum geht nicht mehr Sachen sind. Da ist kein Mut dabei, mal irgendwas Neues, also was bahnbrechend Neues sich einfallen zu lassen. Da werden immer neue Elemente reingebracht. Aber das sind ja keine, wo ich sage, das ändert jetzt irgendwas. Auch diese, okay, der hat sich aus diesem, wie hieß das Vieh, wo Nike statt ist, rausgekämpft. Das ist halt auch alles, ganz ehrlich, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, ihr habt Tim, Tobi, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, überlegt euch mal einen Storyplot für eine Boba Fett-Serie. Und mir als Hauptprämisse ist, sie darf nicht zu gewalttätig sein. wir dürfen nicht so weit von der Lore abweichen.
Und das ist ein guter Punkt.
Und dann hätten wir zwar in einer Woche, hätten selbst mit diesen ganzen Prämissen drumherum.
Das hätten wir hingekriegt.
Was besser ist.
Geile Folge. Okay. Ja, ja.
Weil die Serie hat keine Story für mich. Die hat keine neuen Charaktere, die ich irgendwie interessant finde. Die hat nichts. Das ist einfach so, wir picken aus den ganzen Star Wars Filmen, Zeichentrickserien, Büchern, immer so Versatzstücke raus, die jetzt nicht mal unbedingt wie Puzzlestücke aneinander passen, aber wir dröseln die so zusammen, dass irgendwo am Ende eine Serie rauskommt, die wir Kindern zeigen können. Oder jungen Erwachsenen, sag ich es jetzt mal, zeigen können.
Ja. Ich bin da bei dir. Cinedave, wenn du die Folge gerade anhörst, und ich gehe davon aus, dass du es ziemlich sicher tun wirst, dann klär mich doch mal auf darüber, wie die Funktion oder die Rolle heißt von demjenigen, der das in diesen Writing Rooms macht. Also sozusagen, wie ist das eigentlich, Cinedave? Sitzt da jemand, der da ein letztendliches Urteil fällt und der quasi nicht mit im Writers Room sitzt und das später dann quasi nur bewerten muss und der sagt, nee, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen, oder wird das im Vorfeld gemacht? Ich bin mir sicher, dass du das weißt. Also Cinedave, hier der Request an dich, klär mich auf, wie das in der Praxis funktioniert.
Ich glaube, da brauchen wir gar nicht den Cinedave dafür. Also ich glaube...
Nee, ich meine nur, der weiß das halt.
Ja, Walt Disney, erstmal Grüße, aber Walt Disney ist halt einfach ein Konzern. Ja, da geht's um Geld, da geht's nicht drum, und finde ich schon lange nicht mehr drum, was man auch bei ihren neuen Disney-Filmen sieht, die jetzt nicht aus dem Star Wars-Universum sind. Da geht's schon lange nicht mehr drum, neue Schneewittchen oder sowas zu erfinden oder neue.
Ja, wobei, das ist ja gerade passiert.
Neues König der Löwen. Das mit dem Frozen, das war ein absoluter Glückstreffer. Das war nicht darauf angelegt, dass das so läuft. Das war ein absoluter von 100 Franchises, die letzten 30 Jahre rausgehauen, eins, das mal wieder gegriffen hat. Das in einem großen Stil gegriffen hat. Und sie versuchen ja gar nicht großartig. Die Story von Frozen ist im Endeffekt wieder abgekupfert aus allen anderen Sachen, die sie vorher gemacht haben. Es ist nichts bahnbrechend Neues. Klar, es ist schwierig, immer wieder sich neu zu erfinden. Da braucht man nicht drüber reden.
Es ist schwer.
Buchautoren kämpfen sich damit ab. Werden auch immer gemessen an allem anderen. Jeder
auch Bands,
der Spielewelt, genau. Es ist reputativ irgendwo immer. Da braucht man nicht drüber reden. Aber ich glaube einfach, dass bei Walt Disney ist der einzige Trigger, ist nicht mehr wie beim Walt Disney früher vielleicht noch das Kinderlachen, wie er sich ja selber auf die Fahne geschrieben hat, obwohl wir da auch schon wissen, dass das ja auch schon nicht gestimmt hat. Mhm. Da war halt auch mehr das Lachen von ihm, wenn er sein Gesicht sich in der Scheibe vom Geldautomaten gespiegelt hat, beim Geldabheben. Ne?
Ja.
Und das ist jetzt, finde ich, durch diese Krakenkonzern Disney halt noch 10.000 Mal schlimmer geworden. Und ich glaube, wir hatten zwar noch weitere Themen für heute, aber nachdem wir jetzt ja schon eine ganze Stunde über Boba Fett berichtet haben, würde ich das auch mal als Gedankenanstoß für das Ende dieser doch aufregungs- und faktenreichen.
Richtig.
Und ich entschuldige mich auch immer, dass ich mich da so ein bisschen reinsteigere.
Nee,
es ärgert, mich einfach. Es ärgert mich einfach so wahnsinnig.
Das ist ja gerade das Schöne hier, wir lassen ja beide unseren Emotionen hier mal freien Lauf, weil wir eben auch so dafür verbrennen, für diese Serien und für diese Themen. Und wenn da halt was so ist, wie wir es nicht mögen, dann muss das halt raus, ja. Dann ist das hier unsere sozusagen öffentliche Therapiestunde miteinander, um das zu verkraften. Und es ist ja völlig, also gerade, ich glaube, das macht es auch aus, dass wir hier da so all in gehen in die Sachen rein. Und eigentlich wollten wir mit euch heute noch über Don't Look Up reden, aber aufgrund der bombastischen Länge dieser Folge, guter Wortwitz oder auch nicht.
Und es gab erst zwei Folgen, also drei.
Richtig.
Oh Mann.
Das aber andererseits ist ja auch gut, dass wir nicht erst alles fertig gucken, dann besprechen, sondern auch mal mittendrin was liefern. Finde ich eigentlich ist ganz gut.
Ja. Ne?
Und vor allem, weil wir dann in 3 Wochen oder so wieder hier sitzen können und sagen können, ja, okay, am Anfang haben wir das leicht eingestellt, falsch eingeschätzt, ist ja eigentlich doch total der Hammer, die Serie, und was in Folge 4 passiert, bei der Burner.
Und wette ich alle meine Magic-Karten, dass das nicht passiert.
Okay, ihr habt es gehört, Tim wettet alle seine Magic-Karten.
Dass ich sage, ich hatte Unrecht, das ist eine geile Serie, würde ich alle meine Magic-Karten drauf verwenden.
Ja, nein, also ich meine, es ist auch überhaupt nicht zu erwarten, dass sich da die Meinungen so komplett umdrehen. Was wir jetzt aber wollen, ich meine, wir haben euch ja quasi das komplette Gericht jetzt hier ausgebreitet. Wir wollen von euch hören, in Kommentaren schreibt uns überall auf den einschlägigen Kanälen, was ihr davon haltet, ob ihr unsere Kritik teilt, ob ihr denkt, dass wir irgendwo ganz falsch abgebogen sind, ob wir vielleicht Äpfel mit Birnen verglichen haben. Oder ob wir vielleicht auch ganz zentrale Sachen, wichtige Punkte vergessen haben. Ich glaube, wir haben wirklich alles abgekaspert. Und nächsten Mittwoch freue ich mich schon wieder auf die nächste Folge oder Episode. Allerdings
null.
Allerdings gehe ich jetzt einen großen Schritt in Tims Richtung. Ich freue mich tatsächlich ein bisschen weniger drauf, als ich mich auf diese Woche gefreut habe. Und das liegt an der Folge von dieser Woche.
Und darauf, dass ich dich so negativ beeinflusst habe.
Genau, Lord Vader. Ich folge euren Worten. Nee, das, ich kann ja deine Punkte auch total nachvollziehen. Also hatten wir jetzt gerade und da bin ich schon. Ich glaube, wir sind uns da schon näher, als es vielleicht klingt.
Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
Ja.
Lasst uns, wie gesagt, euer Feedback hören, Reviews etc. pp. Immer offen dafür.
Genau. Haut es uns rüber. Auch spart bitte nicht mit euren Kommentaren. Achso, wir nehmen natürlich nicht nur Text, wir nehmen auch Audionachrichten. Also in jeder Form Kommunikationsart könnt ihr uns euer Feedback zukommen lassen. Wir geben uns alles. Wir halten alles nein.
Ja. Dann in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit.
Lass uns das Raketenpack starten und in den Horizont fliegen.
Bis nächste Woche.